Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Herzlich willkommen auch zu diesem Gottesdienst. Und ich möchte zu Anfang noch einmal beten. Und danke, du guter Vater im Himmel, dass du so gegenwärtig bist, dass du derselbe bist, damals wie heute und auch in Zukunft. Und danke, dass du auch uns eine Botschaft heute gibst, dass wir von dir hören. Und bitte öffne unsere Ohren und unsere Herzen, dass wir dich auch wahrnehmen und nicht nur wahrnehmen, sondern dass es tief hineinfällt. Amen. Ja, heute geht es um eine Geschichte, um mehrere Geschichten. Und ich hoffe, dass ich euch nicht zu viel damit zumute. Die Überschrift heute lautet Erfüllt vom Heiligen Geist. Um den geht es heute. Und die Geschichte, um die es dabei geht, um Philippus und wie er das erlebt hat. Ich hatte ja schon vor einiger Zeit auch von einem Philippus hier berichtet. Das war die Geschichte aus dem Johannesevangelium. Da taucht ja auch der Jünger Philippus auf. Heute geht es wiederum um einen Philippus, dieser aber aus der Apostelgeschichte. Das sind nicht dieselben Personen, sind zwei verschiedene. Der Philippus aus der Apostelgeschichte ist ein anderer. Und zwar begegnet er uns dort, wo er einmal Paulus begegnet. Oder Paulus kommt in eine Stadt, als er nach Jerusalem reist, und da begegnet er diesem Philippus. Und das möchte ich hier einmal vorlesen. In der Apostelgeschichte wird von Philippus berichtet. Ich lese das einmal. Auf einer seiner letzten Reise kam Paulus nach Caesarea und dort traf er Philippus. Dort besuchten wir den Evangelisten Philippus, der uns als seine Gäste in seinem Haus aufnahm. Philippus war einer von den sieben, die seinerzeit in der Jerusalemer Gemeinde zu Helfern der Apostel gewählt worden waren. Er hatte vier Töchter, die waren alle unverheiratet und Gott hatte denen die Gabe des prophetischen Redens gegeben. Ja, hier wird Philippus erwähnt, sozusagen, das ist so am Ende dieser Geschichte. Ne? Diese Begegnung findet auch am Ende der Apostelgeschichte statt und damit möchte ich ihn einführen. Was hat es mit diesem Philippus auf sich? Hier wird ja erwähnt, dass er ganz zu Anfang der Gemeinde in Jerusalem einen Dienst übernommen hatte. Und bei diesem Dienst, den er da übernommen hatte, machst du weiter, Vicky? Gut. Die Geschichte, die möchte ich euch dazu erzählen, denn das ist der Beginn seines Dienstes von Philippus. In der Jerusalemer Gemeinde, die hat ja mehrere tausend Gläubige umfasst, kam es zu Problemen mit der täglichen Versorgung von Lebensmitteln damals. Witwen, die aus den griechischsprachigen Ländern stammten, wurden da benachteiligt. Da ist also ein Problem aufgetreten. Man muss sich ja vorstellen, diese Gemeinde, das war nicht nur wie wir wenige, sondern mehrere tausend, ne, die da hinzugekommen ist in dieser Stadt, Hauptstadt Jerusalem. Mehrere tausend, die diese Gemeinde umfasste. Naja, und da ist ein Problem aufgetreten, so wie es hier steht, dass eben diese Benachteiligten, die Frauen benachteiligt wurden mit der Lebensmittelversorgung. Also die haben sich nicht nur getroffen, die haben auch ihr tägliches Leben miteinander geteilt und so weiter. Und da das nicht so sein durfte, haben dann die, ich lese mal weiter, es wurde eine Versammlung einberufen, in der die Apostel erklärten, dass es sinnvoll sei, diesen Dienst zu delegieren, um sich weiterhin auf das Gebet und die Verkündigung konzentrieren zu können. Also diese 12 Apostel, die es da ja gab, die haben sich gesagt, ja gut, wir können uns jetzt nicht mit diesem Problem beschäftigen und jetzt rumlaufen, Essen einkaufen und so weiter und es verteilen, haben sie gesagt, nein, nein, wir sollten uns schon darauf konzentrieren, hauptsächlich auf das Gebet. Das war ganz wichtig, sie haben ja auch häufig am Tempel gebetet und weiter zu evangelisieren, den Auftrag Jesu zu erfüllen, denn das hat er ihnen ja gesagt, bringt das Evangelium weiter. Und daher haben sie eine Entscheidung getroffen, diesen Dienst praktisch an andere Geschwister praktisch weiter zu delegieren, dass die den wahrnehmen können. Und das haben sie jetzt getan. Und Seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach 7 Männern um, die einen guten Ruf haben und mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir die Aufgabe übertragen. Das ist damals in der Gemeinde Novum gewesen. Wir aus unseren Gemeinden heute, aus unseren Versammlungen, kennen das ja schon, dass wir unterschiedliche Dienste haben, die unterschiedliche Geschwister wahrnehmen. Ne, wir haben es auch so delegiert. Das ist ja auch gut so, denn einer kann ja nicht alles machen. So wie die 12 Apostel auch nicht alles machen konnten für diese Tausenden. Ne? Genauso wäre es ja auch eine Überforderung von heute, wenn einer für uns eigentlich alles macht. Geht ja nicht. Aber was besonders hier ist, die Leute, die sie ausgesucht haben. Was steht hier? Sie hatten einen guten Ruf und sie waren erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und sie hatten auch die Befähigung, die Kompetenz, nämlich nicht nur aus sich selber heraus, sondern von Gott. Nämlich hier steht Weisheit und Einsicht. Das heißt, die wussten, was sie zu tun hatten. Und das ist ja ganz wichtig. Ne? Gott sucht sich ja immer Leute aus, wenn sie einen Dienst übernehmen sollen, dass sie den auch können. Aber wichtig ist, sie haben einen Ruf gehabt, denn hier steht ja ein guter Ruf. Das soll nicht nur heißen, dass sie akzeptiert waren, das ist ja ganz wichtig, aber wichtiger noch ist, erfüllt mit Heiligem Geist. Das heißt, wenn du hier im Bistrodienst bist, brauchst du deinen Heiligen Geist zu? Musst du da erfüllt sein? Ja, denn nehmen wir einen anderen Dienst, eine Kinderstunde. Musst du mit Heiligem Geist erfüllt sein? Ja. So können wir durch die Reihen gehen mit den verschiedenen Diensten, die wir hier haben. Muss ich hier, ich, erfüllt sein mit Heiligem Geist? Ich hoffe, ich höre ein Ja. Tatsächlich so. Warum ist das wichtig, erfüllt sein mit dem Heiligen Geist? Warum ist das so wichtig, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein? Weil du, wenn du einen Dienst ausübst, du machst ihn ja nicht für dich selbst, aber du kannst ganz schnell ausgebrannt sein. Die Motivation, der Frust, mangelnde Akzeptanz und. Um das aufzufangen, brauchst du den Heiligen Geist. Und das soll erstmal in unsere Herzen hineinkommen. Ja, das ist ganz wichtig für uns, dass wir da drin getragen sind. Denn erfüllt sein heißt gefüllt sein. Und so viel Raum ich in mir gebe für diesen Heiligen Geist, dass er das einfüllen, reinfüllen, erfüllen kann, darin trägt er mich. Und das Wunderbare daran ist, dieser Geist, den haben wir alle. Das ist unser gemeinsamer Geist. Es ist nicht, ich habe einen extra Geist und du hast einen extra Geist, sondern jeder von uns ist dieser Geist. Und der hat einen Namen, der Heilige Geist. Die Geschichte geht weiter. Dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung und die Gemeinde wählte folgende 7 Männer aus. Stephanus, ein Mann mit festem Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist. Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, ein Nichtjuden aus Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Man ließ diese vor die Apostel treten und die Aposteln beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Damit haben sie sozusagen das Votum gekriegt, ihren Dienst ausüben zu dürfen. Und damit sind sie auch akzeptiert, das tun zu dürfen. Und hier tauchen jetzt nochmal 2 Namen auf, die habe ich jetzt nochmal herausgehoben. Das ist der Stephanus. Von dem wird gesagt, fester Glaube und erfüllt mit Heiligem Geist. Und eben der Philippus mit den anderen beiden. Ich denke mal, von Philippus steht ja nicht, dass er mit dem Geist erfüllt war, aber ich denke mal, was für Stephanus galt, galt für die anderen wohl auch, denke ich mal. Ne? Ja, mit denen geht jetzt die Geschichte weiter. Und zwar, was hat es da mit diesem Heiligen Geist auf sich? Das will ich mal ein bisschen erklären, damit wir das einordnen können. Für den einen oder anderen ist es vielleicht neu, dass ich das jetzt nochmal so grundlegend erläutere. Andere wissen das vielleicht schon. Buddhist ist denen auch so bewusst. Aber es ist wichtig, um mit dem Heiligen Geist umgehen zu können. Ich will dem noch vorausschicken, warum ich die Geschichte von Philippus hier erzähle. Der Philippus, den ich neulich erzählte, war der Philippus, der mit Jesus unterwegs war. Der Philippus, um den es heute geht, der ist nicht mehr mit Jesus unterwegs gewesen, weil Jesus war bei der Himmelfahrt schon in den Himmel aufgenommen worden. Dieser Philippus ist aus der Apostelgeschichte und der wird vom Heiligen Geist geleitet. Das ist der Unterschied, weil Jesus ja im Himmel war. Und deswegen müssen wir uns mal klar machen, was wir heute, die wir ja Jesus auch nicht kennen, in der Weise wie damals die Jünger, wie der Heilige Geist mit uns umgeht und wie wir damit ihn einordnen können. Es ist so, die Geschichte ganz von Anfang an ist so, dass Gott Vater Jesus gesandt hat. Diesen seinen Sohn hat er in diese Welt gesandt. Warum? Denn Jesus ist der Gesandte von Gott und führt den Auftrag von Gott aus, uns, diese Welt, zu retten, zu erlösen. Und jetzt taucht der Heilige Geist auf. Jesus selbst, als er diesen Auftrag ausgeführt hat, das ist ja mit der Kreuzigung geschehen, mit seinem Opfer, und Jesus selbst sendet jetzt seine Jünger aus, die er ja ausgewählt hat, damit diese das weiterführen, was er begonnen hat, nämlich sein Evangelium weiter in die Welt zu tragen, damit alle Menschen damit in Kontakt kommen. Und der Heilige Geist dazu ist diese wirksame Kraft von Gott, durch den dieser Auftrag durchgeführt wird. Also haben wir hier drei Personen, drei Wesen mit einer ganz klaren Aufgabe. Gott sendet Jesus. Jesus ist der Gesandte. Der Heilige Geist ist der, der bevollmächtigt. Und liest das genau, weil Jesus seine Jünger ausgesucht hat, sind jetzt wir diejenigen, die diese Bevollmächtigung vom Heiligen Geist bekommen haben. Deswegen müssen wir erfüllt sein von ihm. Gott selbst hat die Initiative ergriffen und Jesus berufen. Wir Jünger sind durch den Heiligen Geist bevollmächtigt. Und jetzt vergegenwärtigt euch mal, wer dieser Heilige Geist ist. So wie Jesus Christus ist auch der Heilige Geist ganz und gar Gott selbst. Er ist nicht nur ein Teil von Gott, nicht nur ein Drittel. Und die drei Personen, Gott Vater, Jesus Christus und der Heilige Geist, wirken immer zusammen. Sie sind niemals voneinander getrennt. Und wir Jünger, wir Nachfolger, die wir auch mit diesem Heiligen Geist erfüllt sind, sind dann auch nicht getrennt von diesen drei, von Gott Vater, Jesus Christus und Heiliger Geist. Ich sage mal so auf gut Deutsch, zieht euch das mal rein. Dass der Heilige Geist Gott ist. Und so wie die Evangelium eben von Jesus Zeugnis geben, so ist die Apostelgeschichte gewissermaßen das Evangelium oder das Zeugnis auch vom Heiligen Geist. Und deswegen ist es so gut, sich mal mit der Apostelgeschichte zu beschäftigen, weil es die Geschichte ist, wie der Heilige Geist mit Personen umgeht. Damals mit den Aposteln, mit einem Philippus, mit Paulus und. Und Lukas, der hat ja die Apostelgeschichte geschrieben, hat das uns so schön vermittelt. Es liest sich wirklich spannend, was da steht. Und deswegen möchte ich heute eben aus dieser Apostelgeschichte die Geschichte von Philippus erzählen. Von Gottes Gnade geleitet und mit seiner Kraft erfüllt, ja, hier steht es, erfüllt mit seiner Kraft, vollbrachte Stephanus unter der Bevölkerung große Wunder und außergewöhnliche Dinge. Also die Geschichte geht nicht gleich mit Philippus los, sondern mit Stephanus. Aber es regte sich auch Widerstand gegen ihn und er wurde verleumdet. Ihr kennt die Geschichte von Stephanus vielleicht. Aber komisch ist doch hier, er ist doch eigentlich für den Dienst der Lebensmittelversorgung vorgesehen gewesen. Was macht er denn hier? Er evangelisiert, er macht außergewöhnliche Dinge. Komisch. Soll er nicht mal deinen Dienst erfüllen? Naja, so ist der Heilige Geist. Der befähigt nicht nur, sondern er vermultipliziert das, was Jesus angefangen hat. Ne? Und hier steht eben, da der Stephanus, der hat große Wunder und außergewöhnliche Dinge getan. Ja, von Petrus und von Johannes und Jakobus steht das auch in der Apostelgeschichte. Ja, und hier ist das erste Zeugnis davon, dass einer, jemand von den Nicht-Aposteljüngern auch diese Dinge tun kann. Ne? Ist doch toll. Das heißt für uns, wir können auch solche Dinge tun. Ne? So steht es hier. Gut, damals war es dann so in Jerusalem, so wie Jesus auch Widerstand bekommen hat und die Geschichte, die Apostelgeschichte über Petrus sagt das ja auch, war ja auch wieder Riesentheater und so weiter. Die hohen Priester, die haben sich auch wieder dagegen gewehrt und so weiter. So erging es dem Stephanus auch. Er wurde dann vorgeladen, verleumdet, falsche Zeugnisse, er wurde verhaftet. Und dort hat er eine Verteidigungsrede gehalten, die eigentlich die längste Geschichte in der Apostelgeschichte über die Geschichte Israels und Jesus gewesen ist. Lest die mal durch, es ist toll, sie zu lesen. Eine tolle Zusammenfassung. Aber das gefiel den damaligen hohen Priester und so weiter, den hohen Rat gar nicht. Sie haben ihn gesteinigt und er ist der erste Märtyrer sozusagen geworden. Und anschließend brach eine schwere Verfolgung über die Gemeinde herein. Und sie wurden zerstreut, rausgeschmissen sozusagen aus Jerusalem und in das ganze Gebiet von Judäa und Galiläa und Samaria verteilt und so weiter. Ja, dann geht die Geschichte weiter. Samaria. Kennt ihr diesen Landstrich? Ich will es mal erklären, denn dahin wurde jetzt diese Christen verteilt. Hier steht, die Christen, die aus Jerusalem geflohen waren, machten überall, wo sie hinkamen, das Evangelium bekannt. Ja, sie sind nach Samarien gekommen. Und Samarien, das ist jetzt hier, ich habe mal eine Karte gemacht, das ist denn Judäa. Das ist das eigentliche israelitische, jüdische Gebiet sozusagen. Das resultiert noch, da muss ich jetzt weit zurückgreifen, ins Alte Testament, aus den beiden Reichen, die sich damals gebildet haben, das Südreich und das Nordreich. Und das Judäa ist sozusagen noch das Südreich geblieben. Ne? Ihr wisst ja, nach Salomo wurde das Reich geteilt und es entstand die Süd- und das Nordreich. Und das Südreich, sozusagen das Judäa, ist das eigentliche Israel sozusagen. Ne? Und das Nordreich, das ist repräsentiert durch Samaria und auch Galiläa zum Teil. Und das war nicht so anerkannt, da waren nicht so die, so sagten damals die echten Juden, da waren so die falschen Juden. So kann man so ein bisschen so sagen, die waren so diskriminiert von denen und die wurden nicht akzeptiert, die durften auch gar nicht zum Tempel kommen. Und die kennt ja die Geschichten mit, wo Jesus mit dem samaritischen, barmherzigen Samariter und auch eine andere Geschichte noch mit der Frau am Jakobsbrunnen, das fand auch in Samarien statt. Jerusalem liegt ja hier unten, Bethlehem ist hier, Samaria ist dieses und hier ist diese Hauptstadt von Samaria, das ist hier. Und da oben ist Nazareth in Galiläa. Und Jesus war ja häufig oben auch in Galiläa gewesen. Da ist er immer hin und her gereist zwischen diesen beiden Gebieten, weil er kam ja aus Nazareth. Nazareth liegt ja in Galiläa hier oben, dort oben. So. Und dann hat es den Philippus verschlagen. Ne? Der Philippus ist in diese Stadt gekommen, Samarien. Das ist sozusagen die Hauptstadt von Samarien gewesen. Dazu möchte ich jetzt diese Geschichte nochmal erzählen, die Jesus uns vermittelt mit Samarien. Und zwar ist es die Geschichte mit der Frau am Jakobsbrunnen. Ich hatte sie ja gerade erwähnt. Wie gesagt, diese Geschichte begab sich in Samarien. Dort hat er diese Frau getroffen. Und die Jünger hatten sich auch darüber bei ihm sozusagen nachgefragt, wie kannst du dich mit dieser Frau hier abgeben? Das ist doch eine aus Samarien, was willst du mit denen eigentlich? Ja, warum zitiere ich das jetzt hier? Das werdet ihr gleich merken. Jesus und die Frau am Jakobsbrunnen. Dort sagt er ihr ein ganz gewichtiges Wort. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet, dort in Samarien. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Darauf erwiderte Jesus ihr, glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Ist doch komisch, dass manche Menschen meinen, zu wissen, wie man Gott anbetet, wie man ihn richtig anbetet und zu meinen, wie man ihn andere Menschen falsch anbetet, kann doch nicht wahr sein. Dass wir Menschen uns erdreisten, solche Zuordnung zu machen. Ich bete richtig an und Armin betet falsch an. Da haben wir es. Geht doch nicht. Nur weil er in diesem Landstrich wohnt und weil ich in dem Landstrich wohne. Geht doch nicht. Geht doch nicht wirklich. Aber das machen wir Menschen. Schlimm, ne? Jesus fährt fort, aber die Zeit kommt, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, und jetzt hört genau hin, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Genau. Und das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Da kann man gar nichts mehr hinzufügen. Genauso soll es sein. Und jetzt geschieht etwas, wo sich diese Vorsage oder diese Prophezeiung von Jesus erfüllen wird. Und das ist die Geschichte von Philippus. Der ist ja in die Hauptstadt gekommen, von Samarien, und dort evangelisiert er. Und diese Bevölkerung ist über den Philippus völlig begeistert. Über seine Rede, über seine Botschaft, was er von Jesus erzählt, begleitet von vielen Wundern, von Heilungen, so steht es dort, Verkrüppelte, Gelähmte, auch von Befreiung von Besessenen, von Dämonenbefreiung, die mit lautem Geschrei ausgefahren sind und vieles mehr. Und die Leute, die dort in Samarien sind, die erleben das zum ersten Mal. Bisher waren da ja noch keine hingekommen von den anderen Jüngern. Die erleben das zum ersten Mal. Toll. Und die ganze Stadt ist erfüllt von Freude, von Begeisterung. Und sie sehen auch Gottes Wirken da drin. Ganz toll, was dieser Philippus da praktisch losgetreten hat. Und er übt ja gar nicht mehr seinen Dienst aus, wie ursprünglich vorgesehen. Nein, der macht das auch so wie der Stephanus und verkündet den Herrn. So wie wir das auch machen sollen, in da, wo wir hingestellt sind, in unserer Umgebung. Und Scharen von Menschen hörten ihm mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu. Sie waren beeindruckt von dem, was er sagte. Und das umso mehr, als sie die Wunder miterlebten, die durch ihn geschahen. Mit ungeteilter Aufmerksamkeit. Die waren offen. Die haben das richtig aufgesaugt. Ne? Toll. Wir wünschen uns ja auch, wir nennen es ja immer Erweckung in unserem Land. Aber feststellen müssen wir, häufig werden wir ignoriert. Man will uns ja gar nicht hören, was wir zu sagen haben. Oder steckt uns gleich in eine Schublade. Ach, die mit dem Glauben da und, was wird uns da alles so begegnet. Ne? Damals war es offen. Und wir beten darum, dass auch unsere Menschen, mit denen wir zu tun haben, dass auch die offen werden, dass sie uns auch hören wollen, was wir zu sagen haben. Das setzt allerdings voraus, dass wir auch was zu sagen haben. Ne? Ja, nun geht die Geschichte weiter da in Samarien. Und dieser durchschlagende Erfolg von Philippus ruft jemand anderen auf den Plan. Tja, so war es in dieser Stadt. Ich lese mal vor. Schon seit langer Zeit faszinierte ein Magier, der hieß Simon, der Meisterheiler, die Bevölkerung mit seinen okkulten Praktiken. Er hatte die Bewohner in seinen Bann gezogen. Von ihm wurde gesagt, dieser Mann ist die Kraft Gottes in Person. Und auf ihn richtete sich damals die Aufmerksamkeit der gesamten Bevölkerung. Also es ist eine zentrale Person, ist sozusagen nicht nur der Bürgermeister der Stadt gewesen, sondern wenn man so will, die geistliche oder die geistige, wie auch immer, spirituelle, passt wohl besser, Autorität dieser Stadt. Meisterheiler, Kraft Gottes in Person. Hallo? Was haben wir so gerade vom Heiligen Geist gehört? Wer ist die Kraft Gottes? Der Heilige Geist. Was macht dieser Mensch da? Nennt sich Kraft Gottes? Hallo? Was maßen sich Menschen eigentlich alles an? Ne? Und der eine oder andere wird auch hier unter unserer Bevölkerung die eine oder andere Wahrsagerin und Wunderheilerin kennen und so weiter und so weiter. Die nehmen das alles so in ihrem esoterischen Gedöns so in Anspruch. Leider folgen ja auch manchmal Heilungen daraus. Aber ob die Bestand haben, wer weiß. Doch jetzt, als Philippus ihnen die Botschaft vom Reich Gottes verkündete und über Person und Werk von Jesus Christus sprach, wandten sie sich Philippus zu und schenkten ihm Glauben. Männer und Frauen ließen sich sogar taufen. Auch Simon kam zum Glauben und ließ sich taufen. Und von da an wich er Philippus nicht mehr von der Seite und erstaunte über die Wunder, die er miterlebte. Schwierig, was hier steht. Wirklich schwierig. Ich habe das farblich hervorgehoben, ein Schlüsselwort. Sie glaubten ihm. Sie glaubten nicht Jesus, Gott. So steht's da. Die war ja so begeistert von dieser Person, so schillernde, so Philippus. Den haben sie ja gleich als den neuen Wunderheiler praktisch vorgestellt. Das hat Philippus ganz bestimmt nicht gewollt. Ganz sicher nicht. Aber die haben es mit ihm gemacht. Die haben sozusagen Personenkult daraus gemacht. Und vor allen Dingen, sie haben sich gesagt, der alte Meistermagier, den wir so hatten, jetzt nehmen wir den Philippus als unseren neuen Meistermagier. So sind wir Menschen. Wir hängen uns häufig an Personen und stilisieren sie auch entsprechend hoch. Da müssen wir wirklich aufpassen. Denn die Menschen in dieser Stadt, sie glaubten ihm. Philippus hat sie trotzdem getauft. Und den Magier, den Simon, steht sogar, er kam zum Glauben. Wenn du mir sagst, ich bin auch zum Glauben gekommen aufgrund dessen, der Botschaft, die du empfangen hast, so muss ich das stehen lassen. Du sagst doch, ich bin zum Glauben gekommen. Ich kann es euch ja nicht absprechen. Will ich auch gar nicht. Dürfen wir auch gar nicht. Aber es gibt immer ein Zeugnis vom Glauben. Ob das sich auch bestätigt, was du da glaubst. Und wenn hier steht, dass sie ihm, dem Philippus, glaubten, dann hat das keinen Bestand. Denn wenn ich nur eine Person glaube und die Person macht doch andere Sachen, als wie ich es von ihr erwarte, dann fällt dieses Kartenhaus in sich zusammen. Naja, der Simon, der hat seine Chance gesehen, auch der ließ sich taufen und da hat er den Philippus begleitet, der hat ihm sozusagen, wie will man sagen, inzwischen jetzt assistiert, wenn man so fast sagen wollte. Er war auch so eingenommen von diesen ganzen Wundern und die will er alle denn praktisch sich nicht entgehen lassen. Die Geschichte geht weiter. Jetzt kommen die Apostel aus Jerusalem auf den Plan. Die haben jetzt nämlich mitgekriegt, dass diese Menschen da in Samaria, diese quasi falschen Juden, sag ich mal so, falschen Israeliten, die Botschaft von Gott angenommen haben. Und sie schicken Petrus und Johannes dorthin. Und als die beiden dort ankommen, beten die beiden für sie, für die ganze Bevölkerung und baten Gott, ihnen den Heiligen Geist zu geben. Ups, Was ist denn das? Das ist aber komisch. Die haben ja gleich geschnallt, hier stimmt was nicht. Die haben nicht gesagt, Philippus, du hast hier falsch gearbeitet oder so. Du hast da was vergessen oder du bist nicht kompetent gewesen, in das Evangelium zu bringen mit deinen Wundern und Heilung und so weiter. Nein, 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 nein. Sie haben gemerkt, hier fehlt der Heilige Geist. Und weil das hier so sensibel ist mit diesem Simon, diesem Magier, der auch so eine Geistheilerwirkung ist, wollen sie das von Anfang an auf das richtige Fundament stellen, worauf sich dieser Glaube der Samaritaner gründen soll. Und deswegen bitten sie und erbeten sie von Gott ganz konkret nochmal den Heiligen Geist dazu. Denn bis zu diesem Zeitpunkt war der Heilige Geist noch auf keinen einzigen von ihnen herabgekommen. Sie waren auf den Namen von Jesus, den Herrn, getauft. Und nach dem Gebet legten Petrus und Johannes ihnen die Hände auf und jetzt bekamen sie auch den Heiligen Geist. Somit erlebt dieses Land Samaria praktisch nochmal, so kann man sagen, Pfingsten. Was sich in Jerusalem abgespielt hat, in Klammern bei den echten Juden, so spielt sich das hier in Samarien durch die beiden nochmal genauso ab, dass der Heilige Geist auf diese, Klammern, falschen Juden verteilt wird. Merken wir noch die Prophezeiung von Jesus? Das hat er vorausgesagt. Genau das, dass in diesem Land Menschen Gott anbeten werden in Geist und in Wahrheit. Und nicht nur im Geist steht hier, sondern auch in Wahrheit. Und die Wahrheit gehört dazu, dass auch zum Beispiel dieser Magier entlarvt wird. Dass er kein falscher Geist ist. Das gehört zur Wahrheit dazu. Und das müssen wir immer erkennen, was immer wir auch vorhaben. Dass wir das in diesem Heiligen Geist tun und erfüllt sind und nicht in so einem abgeschmackten Magiergeist. Nicht verwechseln. Die letztjährige Jahreslosung war ja, prüft alles. Müssen wir machen. Und die beiden, Petrus und Johannes, die haben diese Gabe, diese Fähigkeit, das zu durchschauen. Ne? Von Petrus hat ja auch mehrere Erlebnisse dort schon in der Apostelgeschichte richten lassen, zum Beispiel wie er auch Ananias und Sapphira praktisch entlarvt hat, die Geschichten und so weiter. Ne? So, und sie erleben praktisch Pfingsten durch die beiden, die haben auch die Händeauflegung bekommen und damit auch den Heiligen Geist. Aber nochmal die Frage an dich, an mich selber. Ich sage ja auch, ich bin zum Glauben gekommen. Hast du auch den Heiligen Geist bekommen? Hast du? Hinterfrag dich doch mal. Und wenn du ihn bekommen hast, wie hast du ihn eigentlich bekommen? Wie ist das bei dir gewesen? Ne, du hast dich bekehrt, warst vielleicht auch begeistert, oh ja, ich krieg was gerettet und. Oder meine Not wird gelindert oder. Und hast du den Heiligen Geist auch dazu bekommen oder wie war das? Wann kriegen wir den denn eigentlich? Naja, da gibt es auch inzwischen 1000 mögliche Auslegungen und verschiedene Denominationen, die das so und so machen und so weiter. Nicht wichtig. Du bist wichtig. Und wie hast du ihn bekommen? Und weiter, bist du auch erfüllt von ihm? Oder nicht? Oder hast du ihn nur ein bisschen? Oder hast du ihn viel? Guck dir mal dich als Gefäß an und ist dein Gefäß, wenn ich das so sagen will, dein Raum gefüllt mit ihm. Und Gott gibt gerne. Der sagt, du kriegst nicht nur ein bisschen, du kriegst viel. Dass dein Gefäß voll ist. Ja? Erinnern wir uns noch einmal, Jesus sagte ja mit seinem Sendungsgebot Ende vom Matthäusevangelium: Darum geht zu allen Völkern, macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Ja, da taucht es wieder auf, was ich am Anfang sagte. Die drei, die wirken immer zusammen. Ne? Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und in Samarien war Vater und Sohn schon kommuniziert worden und so weiter. Und der Heilige Geist durch die anderen auch. Und das ist auch unser Auftrag für uns heute, wenn wir losgehen, Evangelium weiterbringen. Immer mit den dreien zusammen. Und alle drei dabei. Und wir sollen auch dann weiter lehren, wie die Nachfolge, die Jüngerschaft ausgestaltet werden kann. Ja, ich will es nochmal betonen, wie ich es hier aufgeschrieben habe, dass sich diese Prophezeiung von Jesus vom Jakobsbrunnen hier erfüllt. Ne? Ich wiederhole nochmal. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden, Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Und das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gottes Geist. Und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist der allerwichtigste Grundsatz, dem wir zu folgen haben. Was ist der Sinn deines Lebens? Was machst du später im Himmel, wenn du da bist? Was machst du im Himmel? Was ist deine Aufgabe da? Was wirst du tun? Was hier schon begonnen hat, Gott anbeten. In der Offenbarung steht das vielfach. Dort steht der Thron und drumherum Massen, die alle denen anbeten, der auf diesem Thron sitzt. Das wirst du im Himmel tun, Anbetung. Und diese Anbetung kannst du hier auf der Erde beginnen, nämlich in Geist und in Wahrheit. Du musst auch wahrhaftig sein. Du musst nicht nur die Wahrheit begrüßen oder wie auch immer, Wahrheit gleich wahrhaftig. Das heißt, dein Leben muss durchdrungen sein von Wahrheit. Das ist wichtig. Und nicht von Lügen oder Halblügen oder von Wunderglauben oder. Ein wahrhaftiges Leben führen. Und das im Geist. Und das ist die Anbetung Gottes. Dafür lebst du. Dafür hat er dich gerufen. Alles dieser Dienst, den die damals auch gemacht haben, Philippus, Stephan, das ist auch eine Anbetung gewesen. Ja? Weil sie Gott da drin Ehre geben, in diesem Dienst. Auch wenn es ein nicht so anerkannter Dienst ist. Wir folgen ja immer häufig so, oh, geistliche Dienste, so Prediger und so weiter und so weiter. Die brauchen ja nur Heiligen Geist, aber die Kaffeekocher nicht. Oder nur weniger. Tut ja nicht so nötig. In Geist und in Wahrheit anbeten durch ein wahrhaftiges Leben. Ich möchte mal Paulus zitieren an dieser Stelle. Und er bezeugt in einem Brief an die Korinther auch einen elementaren Grundsatz. Und zwar sagt er, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Die Juden wollen Wunder sehen. Die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Wirklich. Die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen schlaue Worte. Und Paulus stellt ganz bewusst das Kreuz in den Mittelpunkt dieser Botschaft. Darüber können wir noch weiter einen guten Austausch haben, was das bedeutet, dass dieses Kreuz im Mittelpunkt steht. Nicht nur, dass dort uns unsere Sünden vergeben werden, sondern sie werden auch gebrochen. Ne? Bindungen werden gebrochen. Dass wir freigesetzt werden, nämlich freigesetzt werden, um den Heiligen Geist zu empfangen. Aber diese Botschaft vom Kreuz, so wie es hier steht, ist für diejenigen, die da keinen Bezug zu haben, unsinnig. Für uns aber, die wir gerettet sind, ich sag mal so, auch den Geist bekommen haben, können wir das nachvollziehen und nicht nur das, wir können darin leben, denn sie ist Gottes Kraft. Gottes Kraft! Gottes Kraft! Die wirkt in deinem Leben. Glaubst du das? Lebst du damit? Mit dieser Kraft Gottes, das steht hier. Ja. Aber wir haben schon erlebt, dass hier Menschen waren, Personen waren, für die ist das völlig unsinnig. Was macht ihr da? Was glaubt ihr da? Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung. Schlimm. Und für die anderen Völker völliger Unsinn, so sagt es Paulus. Und als Paulus missionierte, hat er diesen Gegenwind bekommen. Er ist ja auch in die Synagogen gegangen, hat zuerst ja bei den Juden evangelisiert. Die haben ihm gesagt, okay, du bist ein Gotteslästerer. Die haben ja auch sogar mal gesteinigt, den Paulus. Und bei den Griechen oder bei den anderen Völkern, das war ja damals so, die haben gesagt, zum Beispiel in Athen, da war Paulus ja auch, du redest uns Blödsinn, können wir dir nicht glauben. Einfach tüdelüt, was du da machst. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, also uns, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und da ist es wieder, die Kraft Gottes und auch seine Weisheit. Und Weisheit brauchen wir mit all unseren Vorgängen, die wir hier so vorhaben, wirklich. Nicht nur seine Kraft, sondern auch Weisheit, das Richtige zu tun. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Und Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Ja, das hat der Philippus gerade erlebt. Er ist für den Dienst berufen worden in der Jerusalemer Gemeinde. Dann kommt ein Riesentheater, Verfolgung. Die Gemeinde wird zerschlagen und wird zerstreut bis hin nach Samaria. Später noch viel, viel weiter wird sie zerstreut. Und dort richtet er einen ganz anderen Dienst aus. Das ist Gottes Weisheit gewesen, dass das Evangelium nach Samaria gekommen ist. Das haben sie sich nicht in Jerusalem ausgedacht, die Apostel und Gemeinde, dass sie nach Samaria gehen sollen. Nee. Gott musste so eingreifen mit dieser Verfolgung, dass er sie auf diese Weise dahin gebracht hat. Die wollten ja noch gar nicht am Hand, da hatten sie ja nicht auf dem Schirm, dahin zu kommen. Aber Gott wollte, dass die da hinkommen, denn diese Prophezeiung von Jesus musste sich ja erfüllen, die er da am Jakobsbrunnen gegeben hat. So ist Gott. Er macht Sachen mit uns, die wir zunächst erstmal gar nicht nachvollziehen können, denn eine Verfolgung zu erleben ist nicht nett, zu vertrieben zu werden. Aber Gott hat sie zum Guten umgewandelt. Und das ist es. Auch wenn wir in Umständen drinstecken, die wir gar nicht wollen oder wo wir gar keine Perspektive sind oder aber trotzdem da drin sind, Gott wandelt sie, wie auch immer, so um, dass er angebetet wird am Ende. Und darum geht's. Da brauchen wir diese Weisheit, wie es hier steht, wie der Paulus das sagt. Und wenn auch dieses widersinnige Handeln von Gott, wie das hier steht, ist schon eine komische Begrifflichkeit. Dass Jesus am Kreuz gestorben ist, ja, war zunächst für die alle erstmal eine Bestätigung, endlich ist er weg. Das hatten sich ja der Hohe Rat, Hohe Priester, die alle gewünscht. Und genau darin lag der Sieg. Das kann sich der Teufel gar nicht vorstellen. Der Teufel, der denkt nur bis hier. Dieser Magier, dieser Simon, denkt nur bis hier. Oh, ich will auch diese Wunder machen, die dieser Philippus macht. Denkt nur bis hier, was die Vorteile er daraus ziehen kann. Nein, Gott ist viel größer als das. Und Paulus sagt weiter, denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Hier ist es wieder. Die Bevölkerung von Samaria glaubte der Person Philippus und seinem Wirken. Sie waren noch nicht vom Heiligen Geist in der Offenbarung von Jesus und Gott, dem Vater, eingeführt worden. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns zu Jesus bekehren, uns dem Heiligen Geist öffnen und uns von ihm erfüllen lassen. Ja, ich habe es damit nochmal zusammengefasst. So wichtig ist das. Jetzt gibt es aber, ich will nicht sagen eine Einschränkung, aber eine Warnung. Paulus sagt an anderer Stelle, auch im Korintherbrief, ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Wer hingegen den Geist Gottes hat, ist imstande, über all diese Dinge angemessen zu urteilen. Ja, könnt ihr euch vorstellen, den Geist Gottes nicht zu haben? Ihn sogar abzulehnen? Seid vorsichtig, hört genau in euer Leben rein. Manchmal, es gibt ja so ein geläufiges Wort, ich verstehe nicht mein Leben oder ich verstehe nicht, was Gott mit mir vorhat oder irgendwie sowas. Hast du ein Urteilsvermögen? Kannst du dein Leben, deine Lebensgeschichte beurteilen? Kannst du? In der Weise, dass du sagst, hier habe ich mit dem Heiligen Geist gelebt, hier hat er mich geführt. Oder war das alles für dich unsinnig? War das Schrott, was da so gelaufen ist? Horch mal in dein Leben rein. Entdecke doch mal, wo der Geist Gottes, Jesus selber, Gott Vater selber, wirksam geworden sind in deinem Leben und wo nicht. Und wo nicht, kannst du das anerkennen, dass du das sozusagen ohne ihn gemacht hast. Ja, wir verselbstständigen uns ja häufig manchmal selber in dem. Kann immer passieren, dass man einen Dienst hier ausübt und darin, ich will mal sagen, den Dienst sich so ein bisschen an sich zieht, auf meine Person beziehe oder irgendwie so, ne? Dass ich den Heiligen Geist dämpfe, weil ich ihn oder nicht mehr so viel Raum gebe, weil ich lieber mehr Raum haben möchte. Kann mir auch passieren, wenn ich hier stehe und rede und sage, okay, guck mich mal alles schön an, wie ich gut reden kann. Gott soll reden. Ja, ist so. Aber versteht, was ich euch sagen möchte. Ne? Dieses Dämpfen des Heiligen Geistes oder ihm nicht so viel Raum geben, es muss nicht gleich heißen, ohne Heiligen Geist. Aber denn wenn du im Heiligen Geist bist, dann verstehst du auch, was Gott damit will. Das ist das Entscheidende. Man kann ihn ehren da drin, dass er das, was er mit dir macht, erfüllt im Heiligen Geist, ihm zur Ehre ist. Und da, wo du in deinem Leben entdeckst, dass du Dinge tust, die ihm nicht zur Ehre sind, die können auch nicht im Heiligen Geist sein. Die sind sozusagen ohne Heiligen Geist passiert. So einfach ist das. Wenn wir eine Sünde tun, tun wir die nicht im Heiligen Geist. Die tun wir ganz bestimmt nicht im Heiligen Geist. Die Sünde tun wir ohne Heiligen Geist. Denn die tue ja ich. Und deswegen sagt ja Paulus an anderer Stelle, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ja, wer hingegen den Geist Gottes hat, ist imstande, über all diese Dinge angemessen zu urteilen. Ich über mich selber und so Gott will, auch über andere. Eine Anwendung für heute. Wir müssen auf uns Acht haben. Bevor wir zum Glauben gefunden haben, lebten wir auf die eine oder andere Weise mit dem Zeitgeist dieser Welt. Denn da sind wir ja reingeboren worden. Auch heute noch sind wir von den damaligen griechischen philosophischen Ansätzen beeinflusst. Unter anderem drücken sich diese im Humanismus aus. Darauf möchte ich zu sprechen kommen. Und dieser Humanismus ist eine wichtige Säule in unserer abendländischen Kultur. Neben vielem anderen. Es wird versucht, alles zu relativieren und in ein Gleichgewicht zu bringen, also mit Gut und Böse zu leben und so in einen Ausgleich zu bringen. Das ist wirklich eine grundlegende, ich möchte sagen, Philosophie, Religion, dieser Humanismus, weil er sagt, im Grunde ist der Mensch gut, hat böse Anteile. Hat gute Anteile und böse Anteile. Und wir versuchen, humanistisch gedacht, mit allen möglichen Techniken, das immer ins Gleichgewicht zu bringen. Der Kreis muss rund sein, damit er rollen kann. Er darf nicht eckig sein. Dein Leben darf nicht eckig, dann rollt er nicht. Dein Leben muss rund wie ein Rad sein, damit es sich drehen kann. Und deswegen versuchen wir im Humanismus, dieses Gute mit dem Guten, das Böse auszugleichen. Das funktioniert nicht. Ich habe hier unten, ihr könnt es vielleicht lesen, 70, 50, 30 hingeschrieben. Kleine Anekdote. Stellt euch einen Autofahrer vor. Der fährt auf der Landstraße mit 70. Darf er. Kommt ein Ort rein. 50. Fährt aber mit 70 weiter. Oh Mist, sagt er. Shit. Bin zwar nicht geblitzt worden, aber 70. Im Ort. Zum Glück kein Überfahren. Dann kommt er aus dem Ort raus. Ach, sagt, oh, ich mach das wieder gut. Dann fahre ich 30. So sind wir. Werkgerechtigkeit. Das Böse mit Gutem ausgleichen. Und schon stimmt die Nummer wieder. Nee. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Das ist sozusagen ohne Geist. Ne? Mit Geist heißt es, du hast Böses getan in deinem Leben, geh zum Kreuz, lass es dir vergeben. Und Gott macht es wieder gut.
Halleluja.
Da ist das Gute, ne?
Amen.
Nicht bei uns Menschen ist das Gute, bei Gott ist das Gute. Das ist der riesige Unterschied. Und das wollen die Menschen hier nicht verstehen. Die kreiden Gott alles Mögliche an, warum er so viel Schlechtes hier in dieser Welt geschehen lassen kann. Die stempeln nämlich Gott zu einem Bösen ab, sozusagen. Einem Diktator, einem sowieso. Ne? Aber dass Gott gut ist und nur das Gute hervorbringt, auch in deinem Leben, nee, das will keiner verstehen. Komisch, ne? Ja, aber das ist die Situation, deswegen hatte ich das hier angeführt mit diesem griechisch-philosophischen und so weiter. Und dieser Simon, der Magier, der vertritt eben genau dieses, ne? Das ist so ein Esoteriker gewesen mit Yin und Yang und was weiß ich nicht noch allem, was da so zugehört und so weiter. Und dieses, ich bringe mich mal ins Gleichgewicht und so weiter, sonst stimmt mein Leben ja nicht mehr. Nee, wenn du mit Gott gehst, wenn du mit Jesus gehst, kann dein Leben ganz schön unrund werden und kann auch ganz schön eckig werden. Ne? Zum Beispiel so, dass du vertrieben wirst aus deiner Wohnung und irgendwo hinkommst, wo du auf einmal was machen sollst. Die Geschichte geht weiter mit Simon, ich führe das nochmal zum Schluss. Er ist sozusagen der Prototyp eines Pseudo- oder eines Scheingläubigen. Ne? So steht es hier, als Simon sah, dass der Heilige Geist denen gegeben wurde, denen die Apostel die Hände auflegten, bot er Petrus und Johannes Geld an und sagte, gib mir Anteil an dieser Kraft, damit auch bei mir jeder den Heiligen Geist bekommt, dem ich die Hände auflege. Toll, Simon, super, klar, so geht das. Ne? Petrus entlarvt ihn und seine üblen Absichten, den Heiligen Geist für Geld kaufen zu können, und sagt, nein, nein, du hast keinen Anteil an dieser Kraft, hast kein Anrecht auf sie, denn in deinem tiefsten Inneren bist du nicht aufrichtig vor Gott. Genau, lass uns das einfach nur als Warnung für uns nehmen. Prüfe dich vor Gott, wie du innen drin wirklich aufgestellt bist, dass du aufrichtig bist, ehrlich bist. Mehr nicht. Ne? Dieser Typ war nicht ehrlich, schlichtweg und einfach. Ganz einfach. Und damit hat er überhaupt kein Anrecht vor Gott gehabt, hier irgendetwas zu ihm bekommen, ne? Sei ehrlich zu dir und so weiter. Das will uns diese Geschichte eigentlich sagen. Aber der Simon, der hat das nicht bereut und lässt weiterhin sein Denken von seinen vergifteten Herzen bestimmen. Er projiziert sein verdrehtes Verhalten auf Gott, auf Johannes und Petrus und verlangt von ihnen, für ihn zu Gott zu beten, damit ihn keine Strafe treffe. Das heißt auf gut Deutsch, er übernimmt keine Verantwortung für sich und seine komplett falsche und widergöttliche Einstellung. Und leider ist es so, dass er dann auch noch den Petrus und Johannes fragt, könnt ihr doch für mich beten? Ja, hallo, also nicht, dass du das selber beten könntest. Ne? Also wenn du merkst, dass du nicht ehrlich bist, kannst du doch das selber Gott sagen. Ne? Aber wir brauchen manchmal andere Menschen zu sagen, okay, bei dir stimmt was nicht, das ist unehrlich, was du da bist und so weiter. Ne? Und so, ne? Solche Menschen brauchen wir eben. Naja gut, dieser Simon wollte halt nicht umkehren. Und aus solchen fehlgeleiteten Personen, die ohne Heiligen Geist agieren wollen, entstehen dann diese typischen Personenkulte und Sekten und was es alles gibt in unserer Welt. Ne? Die projizieren alles auf sich und meinen, das davon alles abhängig haben zu wollen. Ne? Das, die Welt ist ja voll davon, auch eben von diesen ganzen sektierischen Gedöns, wo etliche Irrlehren eingewandert sind und so weiter. Und diese Geschichte steht deswegen hier von Simon dem Magier und dieser Apostelgeschichte, weil bald schon kamen viele Irrlehren auf. Ne? Viele, viele. Die sind zusammengefasst in dem Begriff der Gnosis. Da können wir später irgendwann nochmal drauf eingehen. Aber die haben immer das typisch Griechische so aufgetrennt, so Körper und Geist und alles voneinander differenziert und so weiter. Und nicht als eine Einheit gesehen, so wie Gott Vater, Jesus und Heiliger Geist auch eine Einheit sind. Und so ist dein Leben auch eine Einheit, wenn du erfüllt bist vom Heiligen Geist. Das ist deine Einheit. Du musst nicht aufdifferenziert werden in Körper, Seele, Geist. Nein, nein, du bist es ganz und gar. Eine Einheit. Okay. Kommen wir nochmal zum Anfang der Geschichte zurück. Das entscheidende Kriterium für die Übernahme des Dienstes damals bei Philippus war das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Und die Geschehnisse in Samaria zeigen, dass wir ohne den Heiligen Geist fehlgeleitet werden können und die Umsetzung von Gottes Absichten erschweren. Was bedeutet, dass wir ohne ihn nicht in der Lage sind, diese umzusetzen. Ja, das hatte ich ja so ausgeführt. Und jetzt zum Schluss nochmal ein kleines, ja, man sagt so Schmankerl. Oder so. aus dem Epheserbrief. Da sagt Paulus, und er weist darauf hin, macht das in der richtigen Reihenfolge, mit dem Erfülltsein, mit dem Heiligen Geist, wie das so geht, ne? Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Wenn man zu tief ins Glas geguckt hat, komme ich in so eine Art Schwebetrance-Zustand. Drogenwirkung. Ne? Muss nicht nur Wein sein. Paulus sagt, lasst euch viel mehr vom Geist Gottes erfüllen. So. Will ich gerne tun. Und dann, was wir gleich machen werden hier, ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und vom Geist Gottes eingegebenen Lieder. Das macht gleich das Lobpreistream. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dank Gott, dem Vater und immer für alles im Namen von Jesus Christus, unseren Herrn. Da sind die drei wieder. Ne? Der Herr, Gott, Vater und auch der Heilige Geist. Da sind sie wieder. Aber vorher, bevor du das tust, diesen Lobpreis, erwarte nicht, dass der Lobpreis dich ausfüllt oder das Lied, was da gesungen wird. Du bist vorher erfüllt.
Amen.
Du kannst das nur tun, nachdem du erfüllt bist und nicht damit, durch das du erfüllt wirst. Ne? Also wir machen hier mit dem Lobpreis keine Party, keine Disco, um da in Trank zu kommen und vorher noch eine Droge reingeschmissen zu haben. Ja? Das wünschen sich aber viele Gläubige. Ne? Lasst euch vom Geist Gottes erfüllen und dann macht das. Das wollen wir jetzt tun. Ich bete nochmal. Lieber Vater im Himmel, du hast dich heute vorgestellt, ihr drei. Gott Vater, du selbst, Jesus Christus und du Heiliger Geist. Ihr seid eins. Und dieses Einssein gib uns bitte auch. Dieses in dir getragen zu werden. Dieser Glaube, der sich auch bestätigt in unserem Leben. Danke dafür, dass du uns jetzt diese Anbetungszeit gibst, diesen Lobpreis. Und bitte gib jedem, der in sich kehrt, und lass dich füllen mit dem Heiligen Geist. Amen. Amen. Nimm dir also eine Zeit, lass dich füllen jetzt. Und dann gehen wir in den Lobpreis. Amen.